Hallo ihr Lieben, bevor es mit der Folge losgeht, ganz rasch eine Bitte in eigener Sache. Es ist Award Season, das heißt, es werden fleißig Preise vergeben und wir bei Weltwach, wir sind noch ganz begeistert und beseelt und dankbar, weil wir kürzlich für unsere Reisereportage Folgen, zum Beispiel zu Tansania, Irland und Niedersachsen, auf der ITB 2024 mit dem Columbus Radiopreis in der Kategorie Bester Podcast ausgezeichnet wurden. Und jetzt gibt es schon wieder die nächste Chance, einen Preis einzusammeln und die würden wir natürlich gern nutzen. Aber dazu brauchen wir euch, denn ihr könnt für uns abstimmen und zwar beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Unterhaltung. Einfach Deutscher Podcastpreis und Unterhaltung googeln und dort für uns abstimmen. Oder auch in unseren Linktree in der Showbeschreibung schauen. Auch dort haben wir den Link für euch hinterlegt. Das geht innerhalb weniger Sekunden und wir wüssten eure Stimme wirklich sehr zu schätzen. Ganz lieben Dank und los geht's mit der Folge.
Wenn man eine Stunde in der Natur sitzt, passiert immer irgendwas. Immer. Und das sind die Momente, für die es sich immer wieder lohnt, einfach aufzustehen, den Wecker zu stellen und rauszugehen. Müssen wir das uns wirklich angucken? Und ich bin der festen Überzeugung, ja, wir müssen. Denn wir können Umwelt und Natur nicht denken ohne Braunkohlebagger, ohne Müll in der Umwelt, ohne Massentourismus, ohne Waldsterben und all sowas. Ja, lasst euch gesagt sein, bei all dem, was es auch Negatives gibt, gibt es auch so ein paar Sachen, die wir Menschen gar nicht so verkehrt gemacht haben.
Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
Welche Tiere hört ihr, wenn ihr durch die Natur in eurer Gegend schlendert? Die Natur am Stadtrand, die Natur in den Stadtparks, die Natur in den Schrebergartensiedlungen nebenan. Wo gibt es noch wilde Ecken und Winkel in eurer Umgebung? Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Oder größer gedacht und gefragt, wie viel Natur, wie viel Wildnis gibt es überhaupt noch in Deutschland? Was zeichnet Wildnis eigentlich aus? Und wie steht es um sie, Deutschlands letzte Wildnis? In dieser Doppelfolge nimmt uns Umweltfotograf Sven Mörs mit in diese deutsche Natur, zu Wiesent, Wolf und Wiedehopf. Er erzählt von seiner Verbindung zur Wildnis und der Schönheit, die wir in Deutschlands Natur erleben können. Es geht aber auch um die Konflikte unserer Zeit und die Schwierigkeiten, auf die er in seiner Arbeit immer wieder stößt. Das sind dann Fragen wie, wie kann ich eigentlich Natur erleben und Zerstörung sichtbar machen, während ich gleichzeitig doch auch selbst Teil des Problems bin? Mensch und Natur, das ist ein Themenfeld, man könnte auch sagen in diesem Fall ein Spannungsfeld, mit dem sich Sven seit Jahren auseinandersetzt und immer wieder sich mit Fragen beschäftigt, wie kann das Zusammenspiel zwischen Mensch und Natur besser gelingen, wie können die Spannungen abgebaut werden, wie können wir die Schönheit der Natur schützen. Über all das haben wir mit Sven auch schon mal gesprochen, vor längerer Zeit hier bei Weltwach, und zwar in Folge 110. Eine wunderbare Folge, solltet ihr euch unbedingt anhören, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Darin nahm uns Sven mit in die urbane Wildnis, die Großstadtwildnis. Er erkundete mit uns also das tierische Leben in Deutschlands Städten. Und für sein aktuelles Projekt, Deutschlands letzte Paradiese, unbekannte Wildnis zwischen Mensch und Natur, das auch als Buch im Knesebeck Verlag erschien, für dieses Projekt zog er aus den Städten nun also hinaus und reiste mit drei Fragen 5 Jahre quer durch Deutschland. Diese drei Fragen lauten: Wie war es früher? Wie ist es jetzt? Und wie sieht unsere Zukunft aus? Ja, und über all das sprechen wir also in dieser Folge. Sven schenkt uns darin Einblicke in dieses aktuelle Projekt und berichtet von Deutschlands letzten Paradiesen. Und los geht's direkt mit einem, naja, gewissermaßen auch paradiesischen Sound. Sven hat ihn uns mitgebracht, genießt ihn und achtet gern insbesondere mal auf das helle Pfeifen. Bitteschön. Ja, und mit diesen schönen Geräuschen herzlich willkommen zum zweiten Mal hier bei uns im Weltwach-Podcast, lieber Sven. Hi, Sven Mörs, ich freue mich sehr.
Erik, ich freue mich wahnsinnig, dass ich wieder da sein darf. Das ist ganz wunderbar. Es freut mich, jedes Mal zu Gast sein zu dürfen.
Jedes Mal ist ja schon fast euphemistisch formuliert. Ich habe mit Schrecken festgestellt, dass du erst einmal bei uns warst und das auch schon wieder etliche Jahre her ist. Erschreckend.
Ja, es ist ein Wink mit dem Zaunpfahl. Du musst mich einfach öfter einladen.
Das mache ich sehr gern, denn ich will dir nicht direkt zum Einstieg Honig ums Maul schmieren, aber ich denke wirklich sehr gerne an unsere Folge zurück. Ich weiß auch noch, wie wir sie damals bei dir in Köln aufgezeichnet haben. Das war ein ganz tolles Gespräch. Deswegen, ich freue mich wirklich über die zweite Runde.
Ich mich auch.
Schön. Dann los. Naja. Ja, dann los, genau. Wir richten uns direkt mal an unsere Hörerinnen und Hörer. Ihr dürft mal mitraten. Was meint ihr? Was hören wir da gerade? Wir hören noch mal kurz rein. Sven, löst doch mal bitte auf. Was ist das für ein Geräusch?
Ja, das ist wirklich unverkennbar, wenn man draußen ist in der Natur und irgendwo am Wasser ist und das Geräusch hört, dann heißt wirklich Augen aufhalten, gucken und dann am besten über der Wasseroberfläche schauen, denn da fliegt er lang, der Eisvogel, der fliegende Edelstein, der wirklich, wenn er sich bewegt, immer sehr knapp über der Wasseroberfläche ist, knallblau schimmert in der Sonne und wenn man das Geräusch vorab hört, dann kann man sicher sein, da muss er irgendwo in der Umgebung gerade unterwegs sein.
Der fliegende, wie hast du es genannt, der fliegende Diamant, der fliegende Edelstein?
Der fliegende Edelstein,
sehr genau. Schön. Eine Formulierung. Er ist ja wirklich ein wunderschöner kleiner Vogel, ne? Und eben sehr charakteristisch auch im Sound.
Auf jeden Fall. Also das ist wirklich für mich einer der schönsten oder eigentlich der schönste Vogel, den es bei uns in Deutschland gibt. Keine Frage. Das ist ganz besonders, den zu beobachten. Der steht einfach natürlich auch für intakte Gewässer und dementsprechend für intakte Natur einfach auch ein Stück weit. Darum mag ich ihn so gerne.
Und er steht ja, soweit ich weiß, auch dafür nicht so leicht erspäht werden zu können. Wie dir das gelungen ist, darüber möchte ich gleich sprechen. Du hast uns aber nicht nur diese wunderbaren Audioaufnahmen mitgebracht, sondern auch ein Bild, beziehungsweise ich habe mir ein Bild rausgesucht aus deinem aktuellen Buch von dir gemacht, vom Eisvogel. Ich betrachte es hier gerade auch, habe es hier mal virtuell rübergeschoben. Unsere Hörerinnen und Hörer sehen es jetzt natürlich aber gerade nicht, deswegen würdest du es mal beschreiben? Was sehen wir da?
Ja, was sehen wir? Wir sehen, um das mal vielleicht so ein bisschen umrundet darzustellen, wir sehen eine Aufnahme von etwa 11.000 Aufnahmen, die ich für dieses Projekt Deutschlands letzte Wildnis gemacht habe.
Um Gottes Willen.
Innerhalb von, ja, ich denke etwa 600 Stunden Arbeit.
Boah.
Danke, dass die Kamera wahnsinnig schnell geworden sind. Das ist wirklich ein Riesenvorteil. Ich hatte den zweiten großen Vorteil, während Corona einfach wenig zu tun gehabt zu haben und konnte rausgehen und wirklich wahnsinnig viel fotografieren. Und wie gesagt, genau, 11.000 Aufnahmen sind entstanden. Das ist eine der ganz, ganz wenigen Aufnahmen, wo der Eisvogel eingetaucht ist ins Wasser, denn er frisst ja Fisch und ein paar andere Tiere, die im Wasser leben, taucht quasi ein von einer Sitzwarte aus und taucht wieder aus dem Wasser aus. Man sieht noch ganz gut, wie das Wasser in Bewegung ist und er eben gerade was gefangen hat. Und
ja, die Tropfen fliegen nur so von ihm davon, nicht wahr? Während er eben emsig mit den Flügeln schlägt, so scheint das auf dem Bild.
Genau, er muss rein ins Wasser, um was zu packen und muss dann wieder raus. Und genau, da muss natürlich das Wasser abperlen von ihm und damit er nicht zu schwer ist. Ja, und das ist ein wirklich erfolgreicher Moment für den Eisvogel. Einer von, ich sag mal, 10%, 15%, die erfolgreich enden. Er muss, ja, 10, 15, vielleicht sogar 20 kleiner Fische im Winter fangen, um satt zu werden, um genug Energie auftanken zu können. Und dabei kann man ihn halt wunderbar beobachten. Allerdings muss man sagen, meistens taucht er natürlich nicht genau da ein, wo ich ihn haben will und wo die Schärfe der Kamera verläuft. Deswegen bin ich sehr froh, dass das mal geklappt hat.
Ich wollte gerade sagen, es klingt ja so, dass man ihn fast bemitleiden kann, dass er nur in 10% der Fälle erfolgreich ist mit seiner Jagd. Aber das ist ja wahrscheinlich nichts dagegen, wie selten du erfolgreich bist bei so einem Versuch, den Eisvogel bei seiner Jagd zu fotografieren, oder?
Ja, um es mal genau zu nehmen, im Buch sind, glaube ich, ich weiß nicht, entweder sind zwei, vielleicht sind drei Eisvogelfotos im Buch. Drei von 11.000. Ich sag mal, von den 11.000 Bildern sind vielleicht 150 Bilder so, dass ich sie behalten habe.
Ja.
Ich habe ja in dieser ganzen Zeit, in diesen, weiß nicht, 400, 500, 600 Stunden, vielleicht 5 Minuten Videomaterial, was brauchbar ist. Im Vortrag gibt es 6 oder 7 Bilder. Die Ausbeute ist wahnsinnig gering. Also, es ist Jammern auf ganz hohem Niveau, glaube ich. Ich lösche Fotos, wo ich vor 10 Jahren gesagt hätte, um Gottes Willen, so ein Bild hätte ich gerne mal gehabt. Heute ist natürlich ein bisschen mehr Anspruch da. Ich möchte Geschichten erzählen mit den Bildern und deswegen fliegen ganz viele Standardbilder einfach raus. Aber dennoch ist es ja ein seltenes Geschäft. Der Eisvogel ist wahnsinnig scheu. Der Eisvogel ist wahnsinnig schnell gestört. Das ist ja das größte Problem, was der Eisvogel gerade im Winter hat. weil er dann gestört wird und nicht fressen kann. Und das heißt, ich muss ja viel Zeit aufwenden mit Tarnung, mit überhaupt suchen, wo finde ich ihn.
Muss dir einiges einfallen lassen und da komme ich direkt auf noch ein Bild zu sprechen, das ich mir auch rausgesucht habe. Das stammt nicht aus deinem Buch, ich weiß gar nicht, wo ich es her habe. Ich glaube irgendwo vielleicht von einer Facebook-Seite oder so. Da sieht man auch einen Eisvogel, der sieht aber ehrlich gesagt nicht ganz so ansehnlich aus. Hier, ich reiche es dir mal rüber.
Ja, ich finde eigentlich, muss ich ehrlicherweise sagen, Erik, der ist mir ganz gut gelungen.
Bin ich dir zu nah getreten?
Den habe ich aus Pappmaché in einer ganz fuseligen Kleinarbeit gemacht, ja. Weil meine Idee war, nachdem ich wirklich eine Menge versucht hatte, Tarnverstecke gebaut an irgendwelchen Weihern mit der Hoffnung, dass er irgendwo an den überhängenden Ästen sitzt, mich im Tarnzelt versteckt, die Kamera versucht unter einer Pappente zu oder hinter einer so einer Plastikente zu verstecken und es alles nicht funktioniert hat, habe ich einfach gedacht, okay, dann baue ich quasi, wenn man so will, so eine Eisvögelin und setze die ans Ufer, knote die an einen Ast. Gibt es auch ein schönes Bild von, wie die quasi an so einem Ast hängt, mit so einer Kabelstrapse irgendwie festgemacht. Ja, und dann habe ich einfach gedacht, ich lock den Eisvogel damit einfach an. Ja, der sieht dieses blau-orange Ding am Ufer und ich spiele vielleicht ein paar Eisvogeltöne ab von einem Eisvogelmännchen, was ruft.
Ja.
Oder von einem Eisvogelweibchen, was ruft und dann kommt quasi das andere Geschlecht und setzt sich dazu oder will sein Revier verteidigen und greift vielleicht sogar an. Ja, du kannst dir sicher vorstellen, dass das wenig erfolgreich gewesen ist.
Schade, da war ich jetzt natürlich hochgradig gespannt, ob dieser Einsatz, dieses Engagement am wenigsten belohnt wurde.
Nee, absolute Fehlanzeige, null Mensch. Erfolg.
Ah, mein Gott, aber naja, es zeigt zumindest mit wie viel Lust und Leidenschaft du an so ein Projekt rangehst, was du dir alles einfallen lässt. Und wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer neugierig sind, wir werden diese erwähnten Fotos natürlich dann auch bei unseren Social-Media-Kanälen posten, auch im Website-Beitrag zu dieser Folge auf weltwach.de. Schön. Könnt ihr euch also gerne anschauen, diesen Pappmaché-Vogel. Und er ist, also ich muss mal sagen, unter Handicraft-Gesichtspunkten, unter Bastel-Gesichtspunkten ist er dir auf jeden Fall deutlich besser gelungen, als was ich so zustande gebracht hätte. Also schon Respekt dafür.
Danke, aber es hat nicht fürs Original gereicht.
Er hat sich nicht überlisten lassen, na gut. Aber wie gesagt, das zeigt, wie viel Engagement du hast für dieses Projekt. Und du hast ja vorhin auch angesprochen, dass du gerade auch in Bezug auf den Eisvogel viel unterwegs warst zu Covid-Zeiten. Und ich glaube, es gab sogar eine Phase, da hattest du so um die 6 Wochen Zeit, dich wirklich mal auf dieses Projekt zu fokussieren, was ja auch für dich ungewöhnlich ist. Du hast auch noch einen Dayjob. Das war, glaube ich, während der ersten Corona-Welle. Wie viel Zeit hast du von dieser ja sehr besonderen, sehr wertvollen und in dieser Häufung sehr seltenen Zeit für dich, wie viel Zeit hast du dafür diesen Eisvogel aufgewendet?
Ja, ich war tatsächlich, also dieser Eisvogel hier, der ist am Morgen zwischen, ja, ich sag mal was, 7.30 Uhr, 8 Uhr und 9 Uhr durch so einen Lichtslot geflogen. Und dieser Lichtslot kam sonnebedingt, schattenbedingt immer mal wieder zustande. Und genau die Momente wollte ich abpassen. Das heißt, ich habe in der Regel so um, ja, 6.30 Uhr hier im Auto gesessen, bin in Richtung Mönchengladbach gefahren, in Richtung Neuss gefahren und habe dann in der Regel so von 7 Uhr, Viertel nach 7 drauf gewartet, dass er kommt. Meistens so bis 13 Uhr, da bin ich zurückgefahren, dann habe ich die Kinder übernommen, meine Frau ist zur Arbeit gegangen und das heißt, ich habe ja bestimmt 6 Tage die Woche, jeden Tag 5 Stunden, das sind 30 Stunden und das 4-5 Wochen lang. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, aber es waren bestimmt 150 Stunden, um eigentlich nur auf 1 oder 2 Momente zu warten.
Warum? Warum war dir gerade diese Tierart so wichtig?
Also ich glaube, bei der Eisvogel für
wie
mich
soll man das
unter
erklären? Das war ein großes Stöhnen. Ja.
Ich glaube, es ist total. Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen auch obsessiv so, ne? Immer diese Jagd nach dem noch besseren Bild, zweifelsohne, die schlummert in mir, keine Frage, wie in jedem anderen Umwelt- oder Tierfotografen wahrscheinlich auch.
Ich wollte gerade sagen, ist ja nicht die schlimmste oder schlechteste Obsession, die man so haben kann.
Nein, auf gar keinen Fall. Und sie ist auch nicht so ungesund.
Genau, genau.
Ich sage immer, das ist mein Yoga auch so ein bisschen, aber letzten Endes. Mir liegt es total am Herzen, mit Bildern Geschichten zu erzählen. Und ich möchte Bilder aufnehmen, die für sich sprechen. Ich möchte Bilder aufnehmen, die attraktiv sind oder ja nicht unbedingt attraktiv, aber die emotional sind. Und mir hat eben einfach noch das gefehlt, einfach mit schönem Licht. Das Tier taucht ein, das Tier hat was im Schnabel, es ist Bewegung da, es ist Dynamik da. Man sieht, okay, dieses Tier taucht ins Wasser ein, das ist mit seinem Lebensraum. Und da war ich vorher einfach lange nicht zufrieden. Ich hatte ein paar Bilder, aber nicht so, wie ich mir es vorgestellt hatte. Und da kam der hier, oder die hier, muss man sagen, das ist nämlich ein Weibchen, ne, der, das sieht man am roten Unterschnabel, da kam die einfach gerade recht. Und Ja, das geht halt nicht beim ersten Schuss, sondern das dauert viele, viele, viele Momente.
Gab es dann irgendeinen Schlüssel zum Erfolg, nachdem die Pappmaché-Nummer und auch andere Versuche alle fehlgeschlagen sind? Oder lag es einfach daran, dass du so lange da warst, dass es irgendwann einfach eine Frage der Wahrscheinlichkeit war, dass irgendwann mal einer oder eine von diesen Vögeln vor deiner Linse vorbeischaut?
Nee, der Schlüssel zum Erfolg ist letzten Endes der Winter. Wenn im Umland die Gewässer zufrieren, wenn es kälter wird, wenn der Eisvogel nicht mehr im Umland fischen kann, wenn die Teiche zu sind, dann kommt er immer näher zu uns Menschen, dann kommt er in Dörfer, dann kommt er immer näher an Zivilisation, an Gesellschaft, und dann muss er Scheu ablegen, zwingend, weil sonst verhungert er. Ja, und das ist ein Punkt, der wirklich für die Eisvogelpopulation auch ein Desaster ist, weil er immer wieder gestört wird, da wo Menschen sind. Ne? Im Umland, in der freien Wildbahn, sage ich, da hat er ganz viel Platz, da kann er flüchten, wenn er noch 100, 200 Meter entfernt ist, oder wir Menschen noch 100, 200 Meter entfernt sind, wenn es kälter wird, wenn er irgendwie in Richtung Menschen kommen muss, dann muss er Menschen mehr tolerieren, dann ist er aber trotzdem immer wieder nervös, wird aufgeschreckt von Fahrradfahrern, von Joggern, von allem Möglichen, aber dann wird hervorsehbarer, wo kommt der Eisvogel hin? Ja. Ja, wo kann er überhaupt noch fischen? Ja, während Corona haben wir das große Glück gehabt, an einem wirklich kleinen See in einem kleinen Ort fotografieren zu können. Da kann man die Uhr nachstellen. Der Eisvogel fängt dann, wenn es hell wird, an zu jagen, er fängt an, seine Höhle zu bauen. Und dann hat man deutlich bessere Chancen. Das bedeutet halt einfach auch wirklich ein Bewusstsein zu bekommen für, was machen die Tiere, ja, ein gutes Bewusstsein über Verhalten der Tiere zu erlangen. Und dann kommt eins zum anderen und dann wird Geduld bezahlt, Wissen bezahlt und ja, nochmal Geduld.
Die drei magischen Zutaten, Geduld, Wissen, ja. Geduld. Okay, so kann es dann gelingen. Ja, und du hast gerade Mönchengladbach und Neuss angesprochen, also die Orte, an denen du unterwegs warst, um diese Aufnahmen
jetzt zu ergattern. Kommst du nicht aus Mönchengladbach,
Erik? Ich komme nicht aus Mönchengladbach, sondern aus Berlin, aber ich habe tatsächlich, bevor ich nach Amerika gegangen bin, einige Jahre in Mönchengladbach gelebt. Deswegen freut es mich natürlich zu hören. Wird man ja oft belächelt, so was, wieso bist du denn da stecken geblieben? Es gab gute Gründe, aber ich freue mich natürlich auch zu hören, wie viel Schönheit und natürliche Schönheit du offenbar dort in dieser Gegend auch gefunden hast. Und bei dir ist es ja sowieso so, das ist jedenfalls mein Eindruck, dass es dich nicht in erster Linie in irgendwelche spektakulären Abenteuer hineinzieht, an fernen Orten, auf die höchsten Berge und die weitesten Wüsten, wo du dann irgendwie tierische Bewohner versuchst aufzuspüren, sondern du legst den Fokus ja in der Tat generell besonders gern auf dein Heimatland, auf deine Heimat. Du versuchst, die heimische Tierwelt zu fotografieren, den Eisvogel eben, Reptilien aber auch, natürlich auch größere Tiere, Säugetiere und so weiter, sprechen wir ja gleich auch noch drüber. Und das alles eben vor allem in Deutschland. Deswegen die Frage, wie kam es dazu, dass du Deutschland und eben die Gebiete vor deiner Haustür so gern als Fokus für deine Projekte wählst und jetzt eben auch beim neuen Projekt wiedergewählt hast?
Ich finde es halt total faszinierend, wirklich einfach nur kurz um die Ecke zu gucken. Das hat angefangen, ne, mit meinem Köln-Projekt, weitergegangen mit dem Großstadt-Wildnis-Projekt und auch nach wie vor, glaube ich, einerseits glaube ich, dass Deutschland wahnsinnig vielseitig ist, wahnsinnig viel zu bieten hat und natürlich nicht so wie Tansania, wie die Serengeti, wie Etosha oder sowas, keine Frage. Aber es gibt doch Orte bei uns in Deutschland, wo das auch so geht. Wenn man an Helgoland denkt, wenn man an den Darß denkt, wenn man auch an die Alpen denkt, dann kann man ohne weiteres genauso Tierbeobachtungen machen. Die andere Seite ist, ich möchte gerne ja vor allen Dingen, und das ist immer so das Mäntelchen, unter dem es bei mir ja läuft, ist das Thema Mensch und Natur letzten Endes. Das ist das, was ich wahnsinnig gerne mag. Das ist das, was ich mir als Umweltfotograf einfach auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben habe. Mensch und Natur, Zusammenleben, Pro, Contra, was gibt's da? Und ja, wo würde das besser gehen als in einem Land wie Deutschland, wo 50% einfach landwirtschaftlich genutzt wird, wo wir wahnsinnig viel Städte haben, wo alles von Menschen beeinflusst ist und wo wirklich nur ein winziger Teil nationalparklich geschützt wird. Und auch der wird penetriert von uns Menschen durch Tourismus, durch Fischerei, durch Gott weiß was alles. Und ja, ich glaube, das ist so der Punkt. Ich finde es hochspannend. Ich sag mal ein bisschen was, ich meine ich gar nicht so gemein und bitte, liebe Kolleginnen und Kollegen, verzeiht mir das.
Jetzt geht's
los. Ich
sag
immer, schöne Gletscher, orange Wüste, blauer Himmel, Namibia, Löwen, Pantanal, liebe Lydia.
Ja, Lydia Möckelhoff. Jetzt hör mal zu.
All das ist was uns schnell begeistert, weil es so fremd ist, weil es so fern ist, weil wir es nicht vor der Haustür haben. Und ich glaube, dass vor der Haustür, das ist manchmal viel schwieriger deutlich zu machen und auch viel schwieriger den Leuten halt schön zu verkaufen. Und um mich jetzt noch weiter so ein bisschen zu beweihräuchern, habe ich das Gefühl, ist mir das auch ganz gut gelungen in den letzten Jahren und habe ich das, was eigentlich direkt vor der Haustür da ist, doch versucht immer mit der Kamera, mit Geschichten, mit der Drohne öffentlich zu machen und ja, offensichtlich zu machen. Und das ist mir ein Riesenanliegen einfach für Schönheit, für Einzigartigkeit und auch für Fragilität unserer Natur vor der eigenen Haustür. Ja, dafür möchte ich gern mein Publikum, meine Leserinnen, meine Leser, aber vor allen Dingen natürlich auch mein Publikum in meinen Vorträgen begeistern.
Ja, und das machst du jetzt schon mit dieser Schwerpunktsetzung seit einigen Jahren. Du hast dich ja auch in deinem vorherigen großen Projekt Großstadtwildnis, du hast das vorhin erwähnt, da haben wir uns ja auch in Folge 110 damals ausführlich drüber unterhalten. Da ging es ja auch schon um dieses Spannungsverhältnis Mensch und Natur, beziehungsweise eben auch ganz konkret Natur in Zivilisationsgebieten. Was hat dich jetzt für dein aktuelles Projekt vor allem interessiert? Also Deutschlands letzte Paradiese, mit welchen Fragen, vielleicht auch mit welchen neuen Fragen bist du für dieses Projekt jetzt losgezogen?
Also letzten Endes bin ich eigentlich so ein bisschen ja mit drei Fragen losgezogen, von denen mir relativ klar war, dass ich nur eine beantworten kann. Nämlich die drei Fragen waren eigentlich, wie war es früher, wie ist es heute und wie sieht unsere Zukunft eigentlich aus? Die Frage, wie war es früher, die kann sich jeder von uns ganz schnell beantworten, wenn wir jegliche Literatur uns anschauen. Jedes Buch, was 1960 über die Natur, über die Umwelt in Deutschland gedruckt worden ist, ja, spricht bei Insekten fast von Plagen, beim Feldhamster sowieso, bei vielen anderen Arten auch. Was heute ist, das habe ich versucht eben einzufangen mit der Kamera in den vergangenen 5 Jahren und wie unsere Zukunft aussieht. Ich glaube, das ist sehr spekulativ. Da habe ich aber viele Stimmen eingefangen von Expertinnen und Experten, die ja, die das ziemlich intensiv verfolgen. Und das sind eigentlich die drei Fragen, die mich in jedem Gebiet getriggert haben und die ich in jedes Gebiet mitgetragen habe. Und die andere Frage, die ich hatte, wie viel positiven oder leider vor allen Dingen auch negativen Einfluss hat denn der Mensch oder haben wir als Menschen auf die Lebensräume unserer letzten Wildtiere, die wir in Deutschland beobachten können?
Wie viel Einfluss und insbesondere natürlich auch welchen Einfluss, nicht wahr? Also die Qualität des Einflusses ist natürlich auch wahnsinnig spannend, genauer zu untersuchen und zu beleuchten, was du in deinem Projekt auch tust. Wilde Paradiese, also ist ja der Titel. Was ist für dich ein wildes Paradies? Wonach hast du da genau gesucht? Und vielleicht mal direkt im Anschluss die Frage, wie viel Wildnis, wie viele wilde Gebiete gibt es denn in Deutschland wirklich überhaupt noch?
Also wenn wir Wildnis wie im Duden definieren, dann haben wir null Wildnis. Im Duden wird geschrieben, Wildnis, das ist vom Menschen unberührt, vom Menschen unbeeinflusst, ohne menschliches Zutun, ohne so etwas. Da gibt es wahrscheinlich nur noch ein paar Gebiete weltweit, ja, vielleicht Teile der Arktis, der Antarktis. Ich definiere Wildnis für mich ein bisschen anders. Ich definiere Wildnis als Lebensraum, als Lebensgrundlage für Wildtiere, wo Wildtiere einfach noch letzte Lebensräume finden, wo sie ungestört leben können, Nachwuchs bekommen können und ja, die Möglichkeit haben, entspannt irgendwie da sein zu dürfen. Ja, wie viel gibt's davon? Es gibt natürlich einiges an Nationalparks. Davon habe ich einige oder so gut wie alle gesehen in den vergangenen Jahren, auch ja schon weit vorher, aber nicht das ja Ergebnis gefunden, was ich mir so gewünscht habe. Deswegen habe ich an anderen Orten gesucht und da muss man sagen, ja, da ist Wildnis sehr beschränkt, da muss man sehr Scheuklappen aufziehen, da muss man sehr fokussiert schauen. Wir haben sicherlich keine riesigen menschenfreien Gebiete. Überall sind wir, egal wo ich in meinem Leben gewesen bin, egal wo ich fotografiert habe. Es ist wenig menschlicher Einfluss, aber es ist menschlicher Einfluss da, egal wo ich bin. Und kein Zaun, kein Schild, kein gar nichts verhindert es, dass mir Menschen begegnen, egal ob ich mit Ausnahmegenehmigungen unterwegs war oder wie auch immer. Immer treffe ich andere Leute. Aber es gibt eben diese Gebiete, die vielleicht auch gar nicht für uns Menschen so attraktiv sind, ja, weil sie in Touristenführern, in aller Munde überhaupt nicht so präsent sind. Ne? Es gibt natürlich sowas wie den Nationalpark Berchtesgaden, ja, der ist präsent, da sind die Menschen, der steht für Schönheit, für Einzigartigkeit. Wenn man ein paar Schritte nach links geht, ein paar Schritte nach rechts geht, an die Benediktenwand beispielsweise, da gibt es auch Steinböcke, da ist deutlich weniger los. Mhm. Ja, und das heißt, ich bin auf der Suche nach den Gebieten, die wenig von Menschen frequentiert werden. Die Lausitz, ein wunderschönes Gebiet, touristisch überhaupt nicht erschlossen. Ja, das davon gibt es viele Ecken. Es gibt natürlich aber auch Gebiete, die sind touristisch wahnsinnig erschlossen. Denk mal ans Wattenmeer beispielsweise oder ne, an die Ostsee, an den Darß. Ja, und so gibt es verschiedene Ecken, die für mich Wildnis ausmachen. Einerseits, wenn der Bestand an Tieren extrem groß ist oder es auch reglementiert ist, irgendwie das Zusammenspiel zwischen Mensch und Natur. Es gibt aber auch Gebiete wie den Niederrhein, wie die Lausitz, wie große Teile im Rothaargebirge, wo einfach kaum Tourismus ist und wo man einfach wunderbar unterwegs sein kann, um ja Wildnis in meinem Verständnis und Wildtiere erleben zu dürfen.
Ja, Wildnis also im Sinne von, naja, Wildnisnischen, Wildnisnuancen, die aber natürlich auch ihre Kraft entfalten können, wenn wir, naja, gedanklich ein bisschen stärker reinzoomen. Also du hast diese Scheuklappen angesprochen, die man vielleicht manchmal braucht. Du schreibst im Buch auch, ich zitiere mal einen Satz, du schreibst dazu, manchmal muss man nur ein wenig die Perspektive wechseln und Altbekanntes wird zum einzigartigen Wildniserlebnis. Also eben dieser Perspektivwechsel, den hast du immer wieder vorgenommen, um eben deinem Ziel gemäß, naja, die Schönheit, die paradiesischen Zustände, die wir haben könnten in Nuancen und punktuell ja auch immer noch haben in Deutschland, aber die eben auch oft gefährdet sind, um die zu zeigen in all ihrer Schönheit und auch in ihrer Fragilität. Und über die Fragilität sprechen wir gleich noch. Wir können ja erstmal ein bisschen über die Schönheit sprechen. Und da gibt's auch in deinem Buch natürlich immer wieder ganz bezaubernde Aufnahmen, aber auch textliche Schilderungen. Ich habe mir mal ein konkretes Beispiel vermerkt, wo ich das Gefühl habe, anhand deiner Schilderung, da hat's dir ganz besonders gut gefallen. Ich lese mal ganz kurz vor, das von Seite 42. In der Nähe von Hitzacker in der niedersächsischen Elbtalaue, einem meiner Lieblingsorte, lässt sich in Ruhe dem Treiben des Flusses zusehen. Am Morgen, wenn noch alle anderen schlafen, ziehe ich los, um auf den Feldern Rehe zu beobachten oder mit der Drohne die Licht- und Nebelstimmungen einzufangen. Immer wieder kommt der Biber an mir vorbeigeschwommen. In den weitläufigen Waldgebieten soll es Wölfe geben. Zitat Ende. Das klingt natürlich wirklich toll, wirklich schön. Beschreibt das Wendland, da war ich, mir ist dieser Absatz unter anderem deswegen auch aufgefallen, da war ich kürzlich auch unterwegs. Unter anderem habe ich dort auch, du sprichst diese Tiere ja auch an in diesem Auszug, habe ich mit Biber- und Wolfsexperten gesprochen. Wer sich das anhören möchte, es war Weltwach-Episode 316 und 317. Und ich war wirklich davon angetan, wie schön es dort ist und wie naturbelassen, auch wenn das vielleicht keine, naja, Wildnis im engeren Sinne ist. Es fühlt sich mitunter eben in Nuancen doch so an. Und so ging es dir offenbar auch.
Es ist vor allen Dingen tatsächlich, ich glaube, du hast die gleichen Ecken erlebt wie ich. Du hast Kenny Kenner auch getroffen. Genau, sehr empfehlenswert übrigens, eine Wolfswanderung mit ihm zu machen. Ganz toller Kerl, der auch im Interview bei mir im Buch zu Wort kommt.
Der Wolfsberater, für diejenigen, die also auch da, wer nochmal was über einen Wolf erfahren möchte, 316 bis 317 die Folgen. In beiden ist er zu Gast und in deinem Buch gibt es eben auch ein ganzes Kapitel mit ihm. Habe ich natürlich auch überrascht und erfreut festgestellt.
Genau, und das wäre also ein fantastischer Landstrich, den man überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Also ich meine, frag mal alle Leute. Also ich habe bis bevor ich dafür recherchiert habe, Wölfe in Niedersachsen, gedacht, die Elbe, die zieht sich von Hamburg irgendwie ins Meer, die ist schmuddelig, dreckig, da fahren riesige Containerschiffe. Und ich habe das genaue Gegenteil erlebt. Ich habe wirklich wunderschöne Wildflüsse in Bayern erlebt. Also vielleicht wäre ich die letzten wilden Flüsse in Deutschland. Aber ich muss dir sagen, die Elbe bei Hitzacker, wenn du da morgens sitzt, ganz alleine, da liegt Nebel drüber irgendwie, wenn es ein bisschen kühler wird. Der Biber kommt, der Seeadler kommt vorbei, immer wieder der Eisvogel, dann taucht ein Reh auf. Es ist wenig los, es ist wenig touristisch, es ist wirklich, natürlich ist es landwirtschaftlich genutzt, es kommt auch immer mal wieder ein Kajakfahrer vorbei, aber eigentlich ist es ist ein absoluter Traum und ich will gar nicht so viel Werbung machen, nicht, dass wir uns da alle begegnen irgendwie in den nächsten 2 Jahren. Aber ich weiß, warst du in der Görde mit dem Kenny wahrscheinlich schon?
Ja,
ne?
Genau.
Da trifft man kein Schwein. Also da ist man einfach wirklich
den ganzen Tag. Höchstens Wildschweine mit Glück, aber ansonsten war es das. Was für ein schwacher Gag.
Den ganzen Tag alleine unterwegs, ein absoluter Traum. Also eine wirklich wahnsinnig wunderschöne, außergewöhnliche Landschaft mit wirklich außergewöhnlichen Tieren, mit jede Menge Rückkehrern, mit dem Seeadler, mit dem Biber, mit dem Wolf, um nur mal 3 spektakuläre Arten zu nennen.
Was macht das mit dir, wenn du in so einer solchen wieder intakten und ja auch immer weiter gedeihenden Natur sitzt und diese Szenen beobachtest? Also du hast gerade so schön diesen Nebel beschrieben, die Biber, die Eisvögel. Jetzt mal abgesehen von diesem ganzen Projekte machen und Foto erhaschen, was bedeutet dir persönlich das für dein emotionales Wohl, wenn du solche Momente erlebst, dank deiner Projekte?
Das ist leider tatsächlich, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Mhm. Das eine Herz ist natürlich, ich brauche Content, ich brauche ein Bild, ich brauche ein Video, es muss was bei rumkommen, und wenn die Stimmung geil ist, dann natürlich erst recht. Mhm. Die andere Seite ist aber natürlich, es wäre eigentlich wunderschön, sich mal wirklich hinzusetzen und einfach mal die Kamera zur Seite zu legen und einfach in vollen Zügen die Natur zu genießen. Da erwische ich mich leider viel zu selten bei. Leider ist die Kehrseite oder die andere Seite viel häufiger so. Ich fotografiere, ich nehme Töne auf, ich nehme Videos auf, aber ich kann dabei sehr wohl genießen. Sobald ich anfange zu filmen und einfach auch mal mir erlauben kann, über die Kamera zu gucken, da genieße ich sehr. Also das ist für mich wirklich... Ich sage immer ganz gerne, das ist mein Yoga, das ist der Wald, die Natur ist meine Psychotherapie, da brauche ich nichts anderes so. Und das kann ich wirklich, meine Zeit ist der frühe Morgen. Ich habe überhaupt, kein Problem, stimmt nicht, aber der Wecker klingelt im Sommer um 4 Uhr, wenn ich unterwegs bin, allerspätestens eher um 3.30 Uhr. Und da bin ich fast sicher, das sind die Momente, wo ich alleine in der Natur bin. Und das ist was ich wirklich sehr genieße. Ich brauche das mit keinem zu teilen, es stört keiner. Und ich kann wirklich dem Treiben zugucken und einfach den Tag begrüßen. Und das ist für mich... Also dann habe ich schon das Gefühl, dann bin ich vor allen Dingen dankbar und gerührt, dass ich einfach auch das tun darf, was ich tue, nämlich Umweltfotograf zu sein. Und das ist ein sehr besonderes und ein sehr dankbarer Moment vor allen Dingen.
Ja, und du tust das, was du tust, ja auch nicht, weil dir es irgendwie in den Schoß gefallen ist, sondern, soweit ich das mitbekomme, zwackst du dir diese Momente ja durchaus auch mühsam ab in deinem Alltag. Du hast Kinder, du hast Familie, du hast... ein Job, du arbeitest in der psychiatrischen Pflege, wahrscheinlich auch durchaus anspruchsvoll. Das heißt, du musst dich schon auch zum einen wahrscheinlich ziemlich gut organisieren, um all das hinzukriegen und zu ermöglichen. Und gleichzeitig ist es wahrscheinlich auch der perfekte Ausgleich, dort dann zu sitzen und diese Ruhe zu haben und einfach keine Verantwortung zu tragen, in diesen Momenten jedenfalls, außer für dich und den Moment und vielleicht eben noch für die Fotografie.
Zweifelsohne, also das ist schon immer mein Ausgleich gewesen. Ich habe ja schon, bin seit über 20 Jahren Krankenpfleger. Ich habe über 20 Jahre in der Psychiatrie gearbeitet, lange in der Akutaufnahme, geschlossene Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und da war schon immer der Aufenthalt in der Natur wirklich, ja, das komplette Gegenteil davon. Leise, ruhig, entspannt, langsam. Und das ist natürlich was, Gott sei Dank, ne, was du ansprichst. Ja, ich muss mich gut organisieren. Darum dauern meine Projekte lange. Ich stemme nichts in 2 Jahren irgendwie aus dem Boden, sondern ich nehme mir ganz viel Zeit.
Das ist natürlich bedauerlich. Deswegen warte ich halt auch schon seit Ewigkeiten, dass du hier mal wieder vorbeischaust mit was Neuem. Endlich ist es soweit.
Ja.
Müssen wir jetzt wieder 5 Jahre warten wahrscheinlich. Aber na gut, ich genieße jetzt erstmal noch dieses Gespräch.
Wir müssen auf jeden Fall 5 Jahre warten. Das neue Projekt wird fertig werden 2029. Um Gottes Willen. Nein, das stimmt nicht. Wir haben 23.
Ja, ich wollte sagen, du bist immer langsamer.
27. Nee, ist 27. 27 wird hoffentlich das neue Buch erscheinen.
Ja.
Genau, aber das ist mir ein großes Anliegen, das mit Zeit zu machen. Man kann, also tatsächlich muss man sagen, ne, das heißt nicht umsonst Gewohnheitstier. Man kann also nicht die Uhr nach den Tieren stellen, aber die Tiere machen natürlich immer das Gleiche. Wolfswelpen sind jedes Jahr zur gleichen Zeit da. Und da kann man natürlich schon ein bisschen schauen, was geht wie, aber es klappt halt nie im ersten Jahr, es klappt auch meistens nicht im zweiten Jahr, dann braucht man halt 3 oder 4 Jahre, bis man das fotografiert hat, was man möchte. Es muss gut geplant sein, aber es hört sich auch immer alles mehr an, als es ist. Ich mache ja viele verschiedene Jobs, ne, Moderationsjob, Vorträge, ja. Ich mache Geburtsvorbereitungskurse für Männer, ich mache viel Unterricht an Krankenpflegeschulen, aber das sind ja alles nur kleinere Jobs und dann ist natürlich auch viel Zeit da, um im Jahr unterwegs sein zu dürfen.
Um Wissen anzuhäufen und auch immer wieder Geduld walten zu lassen, hast du ja schon angesprochen als Zutaten. Und Geduld besonders wichtig wahrscheinlich, gerade bei dem Tier, das du eben auch erwähnt hast nochmal, nämlich der besagte Wolf, der ja nun seit einigen Jahren, Jahrzehnten nun schon wieder durch Deutschland läuft. Kenny Kenner hat es uns ja beiden ausführlich auch erklärt, was da so los ist. Das ist wahrscheinlich schon sehr anspruchsvoll und wahrscheinlich noch schwieriger als beim Eisvogel, den vor die Linse zu bekommen, oder?
Ja, deutlich schwieriger. Also den Eisvogel hat den Vorteil, man weiß, dass er da ist, wenn man ihn immer mal wieder sieht. Und zwar überall, egal wo ich hinfahre, ob auf dem Darß, ob an der Isar, ob in der Lausitz oder am Niederrhein, überall gibt's den Eisvogel. Das heißt,
das ist wahrscheinlich eher die fotografische Herausforderung, der Knackpunkt, ne? Er ist da, aber er ist so schnell, muss halt zur richtigen Zeit die Linse am richtigen Ort und in die richtigen Einstellung.
Genau. Richtiges Licht. Das bedeutet einfach Fleißarbeit vor allen Dingen, Beobachtung zu schauen, wo geht er hin. Beim Wolf ist es so ein bisschen anders. Der Wolf ist da, das wissen wir auch. Ich nehme an, ich spreche mal was ins Blaue, keine Ahnung, vielleicht haben wir so 1500 Wölfe in Deutschland, das ist die Nadel im Heuhaufen, oder das ist eher, weiß ich nicht, der Stecknadelkopf im Heuhaufen. Auch da wissen wir, er ist da. Das ist sehr lokal begrenzt, wenn die Welpen klein sind. Und natürlich geht's mir, Welpen zu sehen. Kinder gehen immer, ja, wie man ja schön sagen kann.
Oh Gott, so abgekatert bist du, so durchoptimiert in seiner Motivauswahl.
Die gehen ja auch bei mir immer. Die machen ja auch genau mein Herz auf. Das war mein Moment, den ich haben wollte. Ich wollte Wolfswelpen sehen. Ich bin ein großer Fan von Säugetieren. Ich bin ein Riesenfan von Füchsen. Und die logische Folge ist, ich möchte nicht nur Fuchswelpen sehen, ich möchte auch Wolfswelpen sehen. Und davon gibt's halt jedes Jahr vielleicht 100 in Deutschland, vielleicht auch 300, ich weiß es nicht. Jedenfalls eine geschwindend kleine Zahl. Wahnsinnig aufmerksame Tiere, die den ganzen Tag vor allen Dingen damit beschäftigt sind, Rotkäppchen zu suchen, um Rotkäppchen zu fressen. Und ja, da muss man da irgendwie gucken, wie man da hinkommt. Das geht eigentlich nur mit Tipps, mit viel Geduld, mit wahnsinniger Ausdauer. Ich bin viele Male in der Lausitz gewesen, wahnsinnig überheblich an die Sache drangegangen. Also schon 2011, 2012 oder 13, glaube ich, war es das erste Mal mit der Idee, einer dieser 40 Wölfe, die es da gibt, wird mir schon über den Weg laufen. Das ist natürlich total verrückt, ja, wenn man da rumspaziert, völlig Banane. Das waren Urlaube, die ich dort gemacht habe, völlig ungeplant. Keine Ahnung vom Wolf, keine Ahnung, wenn ich zu viel rede, Erik, musst du was sagen, ja?
Nö, mal red weiter, darum geht's. Wir wollen nicht reden hören.
Okay, keine Ahnung vom Wolf hatte ich. Ja. Also ich wusste nicht, wie sehen Spuren aus, was macht der, wo ist der unterwegs, wie finde ich den, keine Wildkameras dabei. Und so sind viele Jahre ins Land gezogen, 13, 14, 19 bin ich in der Lausitz gewesen, immer wieder. Ich war hier auch in Nordrhein-Westfalen viel unterwegs und dann hatte ich so ein Schlüsselerlebnis. Dann habe ich zum ersten Mal, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube 2021 einen Wolf gesehen in freier Wildbahn auf dem Darß, 100% identifizierbar. Ich hatte vorher schon so ein paar Begegnungen, von denen nicht so ganz klar war, ist das Fuchs, ist das Wolf, ist das einfach mein absoluter Wille, was sehen zu wollen und irgendwas oder nichts. Katastrophal, aber dieser Wolf, den ich auf dem Darß gesehen habe, jetzt sage ich es laut, es ist 2,5 Jahre her, ich habe das noch nie erzählt, außer in meinen Vorträgen, weil ich auch immer ein bisschen Sorge habe, was passiert mit so Geschichten, wenn ein Wolf irgendwo auftaucht, weil viele Leute schreiend wegrennen, ich überall in den Wolfsrevieren Schilder finde, Achtung, hier läuft ein Wolf rum, verlassen Sie bloß nicht die befestigten Wege. Dabei nutzen alle Wölfe die befestigten Wege, wenn sie genauso leicht vorankommen wollen im Wald wie wir und nicht mitten durchs Unterholz laufen wollen. Und dieses Erlebnis auf dem Darß in 200 Meter Entfernung, wo viele Fotografen da waren, die alle in die andere Richtung geguckt haben, weil sie einen Hirsch gesucht haben und ich eine Minute wirklich einen Wolf fotografieren durfte, ich habe ein Foto und 3 Sekunden Bildmaterial machen dürfen, der hat mich wirklich angefixt, dieser Moment, jetzt nochmal dem Ganzen irgendwie intensiver hinterherzugehen und wirklich mal einem Wolf geplant zu begegnen und eben nicht nur einem daherstreifenden Wolf, sondern Wolfswelpen, die relativ jung sind, die spielen wie junge Hunde und das wollte ich sehen und das wollte ich erleben. Und
ich meine mich auch zu erinnern, dass du uns am Ende des letzten Gesprächs vor 4-5 Jahren tatsächlich erzählt hast, da haben wir auch drüber gesprochen, wie viel Mühe es dich gekostet hat, damals für dein vorheriges Projekt tolle Bilder zum Beispiel zu ergattern von Füchsen in der Großstadt, aber dein unerfüllter Wunsch zu diesem Zeitpunkt war es ja tatsächlich, eben Wölfe zu fotografieren. Also diesen Wunsch hattest du auch damals schon geäußert, mit dir rumgetragen. Jetzt hast du also ernst gemacht, dann nochmal bestärkt zusätzlich durch dieses Erlebnis auf dem Darß.
Ja, der Moment, der treibt mich seit langer Zeit, und das kann ich nicht anders sagen, der treibt mich um, immer wieder, der treibt mich auch im Moment noch um. Ich habe mehrere Reviere, wo ich hinfahre, wo ich Wildkameras auslese. Genau, und das ist ein Riesenwunsch einfach, der vielleicht auch ein bisschen over the top ist, weil man findet halt kein Ende bei sowas, aber der treibt mich eben auch an und der sorgt auch dafür, dass ich so viel draußen sein darf, dass ich so viel draußen bin, dass ich so viele ja auch Momente in der Natur erlebe, die natürlich ungeplant sind. Mhm. Denn meistens passieren ja nicht die Sachen, die man sich wünscht, sondern da kommt das Wildschwein vorbei, da kommt vielleicht mit Glück mal der Baumarder vorbei, da sitzt man im Tarnzelt und zwischen den Beinen irgendwie schlingelt die Ringelnatter entlang. Nur Wölfe sieht man halt meistens nicht. Aber das sind die Momente, für die ich wahnsinnig dankbar bin, wenn man eine Stunde in der Natur sitzt, passiert immer irgendwas, immer. Und das sind die Momente, für die es sich immer wieder lohnt, einfach aufzustehen, den Wecker zu stellen und rauszugehen.
Aber das heißt, die Suche nach den Wolfswelpen und dem entsprechenden Motiv, die dauert weiter an, ja?
Ja, die Suche nach den Wolfswelpen, die hat mir Gott sei Dank Kenny ein bisschen erleichtert. Und dank ihm habe ich wirklich die Möglichkeit gehabt, auch mal Wolfswelpen zu begegnen. Aha. Und ein Riesenschwein gehabt, die erste Doppelreproduktion Wölfe. Also das heißt, die Fähe und wahrscheinlich ein Kind von ihr haben jeweils Nachwuchs bekommen. Ich habe für...
Also Kenny Kenner, ne, der Wolfsberater aus Niedersachsen, den wir vorhin erwähnt haben.
Genau, ja. Und in der Görde hatte ich die große Chance, 22 glaube ich, 20 war das auf dem Dars mit dem Wolf, 21 war ich im Frühsommer bei Kenny und habe für einen ganz winzigen Moment, wie ich diese Doppelreproduktion beobachten dürfen. Es waren insgesamt 15 Wölfe, 12 davon habe ich gesehen. Die Show hat 3 Sekunden gedauert, dann waren von den 12 Wölpen, die ich gesehen habe, 9 verschwunden und 3 durfte ich aber einfach beobachten und einer ist sogar auf mich zugekommen und die 3 haben ja vielleicht ein paar Minuten vor der Kamera gespielt. Ja, das sind die Momente, die sind absolut unvergesslich, die werde ich nie mehr vergessen. Da sitzt man im Tarnanzug, auf den Boden gedrückt, filmt, fotografiert, könnte brüllen vor Glück, macht man natürlich nicht, dann sind die Wölfe verschwunden. Und ich durfte am eigenen Leib einfach erleben, dass das mit gefährlich, mit Angst überhaupt nichts zu tun hat, sondern ein wahnsinnig intensiver, ein wahnsinnig emotionaler, ein wahnsinnig erhabener Moment in der Natur ist, der so sicherlich nicht wiederkommt, aber der... Ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben kann. Ich glaube, andere Menschen, mit denen ich versucht habe, über so ein Thema zu sprechen, was das auslöst, die erleben sowas vielleicht, wenn sie, weiß ich nicht, sich für 200.000 Euro einen Porsche Carrera kaufen. Ich kann es nicht beurteilen. Ich erlebe das, wenn ich in der Natur bin und durch geflutet bin von, ja, absolut abgefahrenen Momenten, die so nicht mehr wiederkommen und die so einfach wahnsinnig intensiv erlebbar sind für einen ganz kurzen Moment. Und es ist ein bisschen so, ein Geheimnis aufzunehmen, wirklich besonderes Geheimnis, was da gerade so aus dem Wald kommt, kurz guckt und für dann 99,9% der Menschen einfach niemals auftauchen wird, weil sie zu laut sind oder sich natürlich auch nicht fokussiert damit beschäftigen.
Oder halt im Porsche sitzen, da kommt er dann auch nicht vorbei im Zweifel, der Wolf.
Ja, oder er liegt drunter, das wäre total dramatisch.
Okay, jetzt wird's gemein. Ja, du hast vorhin so schön gesagt, ja klar, Deutschland ist jetzt nicht vergleichbar mit der Serengeti, irgendwie Tansania, Löwen, Elefanten und so weiter und so fort, aber eben trotzdem sehr schön, das hast du ja gerade auch schon mitreißend deutlich gemacht. Und in Anlehnung an... die Serengeti und so weiter und so fort, hast du, glaube ich, für dich selbst auch so eine Art deutsche Big Five definiert. Welche Arten sind das?
Genau, also ich spreche ganz gerne, ich mache ja mittlerweile vor allen Dingen auch Shows in Schulen, ja. Umweltshows nenne ich sie, Umweltshow, die neue Umweltshow Wilde Nachbarn, das geht vielleicht mal raus hier an alle Lehrerinnen und Lehrer, wenn sie Interesse haben, ich komme wahnsinnig gerne an eure Schulen, es ist mir ein riesengroßes Anliegen, ab Klasse 5 die Leute, die Kinder, die Schülerinnen und Schüler für die Natur zu begeistern und da spreche ich ja über die Big Five, ja natürlich über das größte Landsäugetier, was wir in Deutschland haben.
Ich würde jetzt mal, ich habe ja auch dein Buch gelesen, ich muss mich nur dran erinnern, aber es ist wahrscheinlich die Kegelrobbe, oder?
Nee, die Kegelrobbe, die zählt aber auch dazu, das ist das größte Raubtier, was es bei uns in Deutschland
dann
gibt.
Zweiter Tipp, Wiesent.
Das Wiesent, genau. Bis zu 1000 Kilo schwer, das ist das größte Landtier. Kommt nicht von alleine zurück, war früher ein sehr typischer Bewohner, ist ausgewildert worden. Es gibt 5 Hände voll. Es gibt etwa 25 Wisente bei uns in Deutschland im Rothaargebirge. Genau, das ist Nummer 1 der Big Five natürlich. Die Kegelrobbe, du hast es angesprochen, das größte Raubtier in Deutschland, bis zu 300 Kilogramm schwer, war nahezu ausgestorben. Mittlerweile gibt's auf Helgoland riesige Populationen. Jahr für Jahr kommen, ich weiß nicht, wie viel 100 Jungtiere im Winter wieder zur Welt. Das ist Nummer 2. Naja, dann haben wir natürlich Nummer 3, das ist der König der Berge, der Steinbock, zweifelsohne ein fantastisches, ein wunderschönes Tier, leicht zu fotografieren. Wenn jemand fragen würde, was kann man wirklich einfach fotografieren, dann sicherlich Steinböcke. Mhm. Wenn man erstmal sich da hochgeschleppt hat in die Allgäuer Hochalpen beispielsweise. Ja, Big Five, der vierte im Bunde, der König des Waldes natürlich, der Rothirsch. Aha. Imposante Tiere, die mit riesigen Geweihen, finde ich ganz fantastische Tiere zu fotografieren. Ja, und schließlich und endlich natürlich muss zu den Big Five auch der Wolf gehören. Ja, das Raubtier Nummer eins, was einfach immer wieder für Emotionen sorgt, was polarisiert bis zum Anschlag, ja. Und was ich einfach wahnsinnig ins Herz geschlossen habe und was ich einfach ein fantastisches Tier finde, was also weder meine Kinder gefressen hat, noch mich in den Begegnungen, die ich hatte, und einfach ein unglaublich schönes Tier finde. Und um das nochmal ganz kurz irgendwie ein bisschen auszuführen, es gibt in Deutschland so viel Millionen Hunde und der Hund wäre nicht da, wenn wir den Wolf nicht hätten. Und ich glaube, wenn man den Wolf beobachtet, die Welpen beobachtet, aber auch den Wolf in seinem Verhalten beobachtet, dann ist da noch eine Menge Hund über, oder dann steckt da eine Menge Hund drin. Und ich weiß gar nicht, woher der ganze Hass und die ganze Sorge kommen, diesem Tier, ja, dem liebsten Freund des Menschen eigentlich gegenüber. Das ist mir echt schleierhaft und ein Rätsel.
Ja, ist natürlich, sind vor allem nicht zuletzt auch Bauern sind natürlich, weißt du ja auch alles, ne, die ganze Kulturgeschichte des Menschen, wo der böse Wolf natürlich auch immer eine Rolle gespielt hat, symbolisch für abstrakte Ängste vor dem Bösen, vor der Dunkelheit, vor dem finsteren Wald und so weiter und so fort. Naja, haben wir mit Kenny beide ausführlich drüber gesprochen. Ich verweise gern nochmal auf die Folgen. Ist aber natürlich tragisch, wenn so eine Tierart dann eben zum Politikum wird und auch wenn es vielleicht auch subjektiv begründbare Ängste gibt, irgendwann die Diskussion eben jenseits wahrer Fakten geführt werden, sondern eben, naja, ähnlich wie viele andere Themen, die in der Politik diskutiert werden und in der Gesellschaft und dann eben herangezogen werden, eher um zu spalten, als um wirklich sich inhaltlich auszutauschen. Und naja, wenn dem die Natur zum Opfer fällt, ist natürlich besonders tragisch. Aber du hast auch noch ein anderes Tier angesprochen, das ich wahnsinnig spannend finde, nämlich die Wisente. 25 Stück hast du erwähnt, gibt es in Deutschland wieder im Rothaargebirge. Und die sind tatsächlich auch ausgewildert worden. Ne? Also die stehen jetzt nicht alle zusammen in irgendeinem kleinen Gehege umzäunt, sondern die sind dort relativ frei unterwegs.
Ja, nicht nur relativ frei, die sind total frei unterwegs. Die können eigentlich hin, wo sie wollen. Ich weiß gar nicht, wie territorial Wisente sind, aber Tiere haben ihren Lebensraum und den verlassen sie ja in der Regel auch nicht. Die brauchen Schutz, die brauchen ihren Wald vor allen Dingen, um geschützt zu sein. Ja, Tiere, die hier früher vor hunderten von Jahren ohne Ende gewesen sind, einen wahnsinnigen Einbruch erlebt haben. Ich kann es dir nicht genau sagen, ich glaube 1923, da gab es noch 56 Wisente weltweit, alle in Gefangenschaft. Nur 12 Tiere waren überhaupt noch in der Lage zu reproduzieren, waren Tiere, mit denen man züchten konnte. Gott sei Dank, muss man sagen, hat sich da die Gesellschaft zur Erhaltung der Wisente gegründet, hat dafür gesorgt, dass Tiere gezüchtet werden. Und mittlerweile streifen ja vor allen Dingen durch Osteuropa auch wieder viele, viele tausend Wisente. Bei uns war das ein Pilotprojekt, eine ganz verrückte Idee, die auch gar nicht so gut einen Anklang fand erst. Prinz von Sein-zu-Wittgenstein fand das Projekt total gut, hat seine Wälder dafür auch hergegeben, wenn man so will. Es sind 8 Wisente 2013 ausgewildert worden. Ja, und daraus ist diese stattliche Herde von 25 Tieren geworden, die jetzt durch das Rothaargebirge unterwegs sind. Die Anwohner hatten wahnsinnig Ängste, verständlicherweise auch. Also wenn einem da so 1000 Kilo Wisent entgegenkommen oder da rumstehen, das kann ich schon nachvollziehen. Mhm. Und vor allen Dingen ist das große Problem, dass Wisent macht eine Sache anders als alle anderen Wildtiere. Ja, wenn du Wölfe, wenn du per Zufall einen Wolf siehst, wenn du per Zufall einen Hirsch siehst, einen Reh, einen Fuchs oder einen Dachs im Wald, was siehst du dann von denen? Du siehst die immer von hinten. Hm. Ja, die hören dich, die rennen weg. In der Regel siehst du sie gar nicht. Wenn der Wind gut steht, wenn sie dich nicht hören, dann rennen sie spätestens weg, wenn sie dich sehen, und dann siehst du sie von hinten. Das Wisent oder der Wisent, der bleibt einfach stehen. Der bleibt stehen und guckt dich an. Ja, wie so ein Rind halt. Ne? Ja. Und wenn das 1000 Kilo sind und so ein ausgewachsener Bulle ist, dann kann ich schon verstehen, warum die Leute Angst haben. Ja, weil das ein untypisches Verhalten ist für das. Das kennen wir hier in Deutschland nicht. Und wenn dann vielleicht noch Kälber im Spiel sind, die Herde unruhig wird, wenn jemand einen Hund dabei hat, der vielleicht sogar auf die Wisente zuläuft, dann kann das potenziell natürlich bedrohlich auch sein. Ne? Dann scharrt der Wisent vielleicht mit den Hufen, dann schnaubt er vielleicht. In der Regel steht er da, guckt, und wenn man sich an alle Regeln hält, nämlich 50 Meter Abstand hält, sich ruhig verhält, natürlich nicht auf die Tiere zugeht, dann ist es ein 6er im Lotto oder wahrscheinlich eher ein 7er im Lotto, eins dieser Tiere im Rothaargebirge wirklich zu sehen.
Und wenn das so schwierig ist, natürlich die Frage, warum und wie ist dir das dann gelungen für das Buch?
Naja, auch das funktioniert nicht ohne weiteres. Ich kann nicht nach 25 Wiesenten suchen. Ja. Eine, die Leitkuh dieser Herde, die trägt ein GPS, die trägt einen Peilsender.
Okay.
Ja, und dann ist es natürlich möglich mit Kaya Heising, die ist Wiesent-Expertin gewesen, die ist Wildtiermanagerin gewesen und Wildtierkoordinatorin im Wiesent-Projekt. Und mit der bin ich, ja, wie man sich das auf Safari vorstellt, mit dem Allradfahrzeug stundenlang durch den Wald gefahren. Überall haben wir die Antenne rausgeholt und haben uns einfach auf den Weg gemacht, auf die Suche gemacht nach dem monotonen Klicken dieses Peilsenders. Und nach viel, viel, viel Suchen haben wir dann endlich zum allerersten Mal diese Herde gefunden. Und zwar hinter, ich sag mal was, 15 Reihen toter Fichten. Da habe ich schnell gemerkt, die Ängste, die Anwohnerinnen und Anwohner im Rothaargebirge hatten, die sind wirklich unbegründet. Wenn die Tiere sich nicht sehen lassen wollen, dann stehen die da mucksmäuschenstill. Wir hätten sie niemals, niemals gesehen, wenn wir nicht gewusst hätten, die Tiere müssen in unmittelbarer Nähe sein.
Und warum ist es aus deiner Sicht oder vielleicht auch aus Sicht jener Expertin, mit der du dort unterwegs warst, wünschenswert, dass die Wiesente zurückkommen? Also natürlich, wir Tierfans freuen uns alle, wenn wir möglichst viele Tiere und auch Tierarten haben, aber haben die auch noch in heutiger Zeit, nachdem sie ja so lange fort waren, vielleicht sogar noch irgendwelche Funktionen im Ökosystem, die sie auch nach dieser Zeit womöglich wieder einnehmen können?
Das bedarf natürlich ein bisschen Zeit. Es gibt Studien dazu. Es sind die letzten großen Graser, ne? Die verbrauchen unglaublich viel Futter oder brauchen unglaublich viel Futter, 30 bis 60 Kilogramm Raufutter. Da kommt auch das erste Problem auf, was es im Rothaargebirge gibt. Aber sie fressen unwahrscheinlich viel. Sie sorgen mit ihren Suhlen für offene Flächen. Sie sorgen da auch einfach für Mikrobiotope, wo Käfer zurückkommen. Gibt's klare Studien zu. Mhm. Käfer, Fliegen, Schmetterlinge, die einfach ja den Wald wieder bereichern und die da einfach wieder ihr Habitat finden, ihren Lebensraum finden, wo es früher vielleicht nicht möglich war, weil es eben diese Suhlen gar nicht mehr in dieser Form gegeben hat. Der Kot ist für viele Tiere einfach ja Lebensraum für Dungkäfer und ich weiß nicht was alles, da kenne ich mich nicht so richtig gut aus. Aber natürlich, die nehmen ihre Rolle im Ökosystem wieder ein und zweifelsohne bereichern sie das Ökosystem damit auch.
Ja, und genau dafür, also für Tiere, die nach Deutschland zurückgekehrt sind oder auch schon immer hier waren, genau dafür, wie wichtig und wie schön das vor allem auch ist, dass es Tiere gibt, hast du uns jetzt in diesem Gespräch so einige Beispiele gegeben. Also diese Aspekte des Paradieses Deutschland haben wir jetzt, glaube ich, exemplarisch ganz gut gewürdigt in diesem Gespräch. Viel, viel mehr Beispiele gibt es natürlich in deinem Buch zu lesen und auch anzuschauen in Bildern. Natürlich geht es aber in diesem Projekt der Paradiese Deutschlands eben nicht nur um die Schönheit, sondern auch, um die, haben wir auch schon kurz angesprochen, um die Fragilität all dessen und um die Beziehung zwischen dieser Natur, zwischen diesen Lebewesen und dem Menschen. Und darum, zu welchen Herausforderungen all das führt. Das ist natürlich mindestens genauso spannend und genauso wichtig. Und deswegen würde ich genau diesen Themen gerne den Raum geben, den sie verdienen. Und wenn es für dich passt, lieber Sven, einfach sagen, wir unterbrechen jetzt hier ganz spontan und mach einfach noch eine Folge und die gibt's dann nächste Woche zu genau diesen Themen. Hast du noch ein bisschen Luft und Energie?
Wegen mir ganz, ganz gerne, Erik. Und jetzt muss ich mal ganz kurz, also das ist nämlich, weil genau das ist mein Lieblingsthema und das ist mir wahnsinnig wichtig. Und ich weiß, dass immer wieder die Menschen natürlich die schönen Geschichten hören wollen, die schönen Geschichten
die
sehen wollen,
die
Postkarten
genossen.
Sehen wollen.
Ja.
Ich kriege immer wieder im Publikum auch die Sachen, mein Gott, müssen Sie das zeigen? Müssen wir das uns wirklich angucken? Und ich bin der festen Überzeugung, ja, wir müssen, denn wir können Umwelt und Natur nicht denken ohne Braunkohlebagger, ohne Müll in der Umwelt, ohne Massentourismus, ohne Waldsterben und all sowas. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, das auch zu besprechen. Ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Umso mehr weiß ich zumindest die Schönheit auch zu schätzen. Ich hoffe sehr, dass ihr alle da draußen, die jetzt diese erste Folge hört, euch auch die zweite Folge anhört, wo es dann vielleicht ums Hochwasser in den Flüssen geht, um Dürre geht, um Folgeschäden des Klimawandels, um uns Menschen, die einfach viel da sind, aber die wir nicht wegdenken können. Und ja, lasst euch gesagt sein, bei all dem, was es auch Negatives gibt, gibt es auch so ein paar Sachen, die wir Menschen gar nicht so verkehrt gemacht haben.
Ach Mensch, was für eine Überleitung, was für eine Abmoderation. Perfekt, Sven. Man merkt, dass du nicht zuletzt auch hin und wieder mal moderierst und das ja auch sehr, sehr gut machst. Und ich möchte noch dazu fügen, wir werden natürlich über all das sprechen, was du gerade schon mal angekündigt hast, aber deswegen jetzt auch nicht nur schlechte Laune verbreiten und die Moralkeule schwingen. Denn was ich gerade an deinem Buch eben so schätze, darin setze dich auch mit diesen Themen auseinander, ist, dass du mich zumindest, auch wenn wir bei vielen Herausforderungen noch nicht die notwendigen Schritte eingeleitet haben, mich zumindest da nicht irgendwie tief deprimiert zurückgelassen hast, sondern eher motiviert und inspiriert. Und genau so kann man über diese Themen ja auch sprechen. Deswegen werden wir das mal versuchen, ob uns das gelingt. Ihr findet es heraus nächste Woche hier bei Weltwach. Jetzt erstmal ganz lieben Dank, Sven.
Ja, vielen Dank, lieber Erik, dass ich dein Gast sein durfte. Freut mich ganz besonders. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir nächste Woche direkt weitermachen.
Siehst du, ist doch ein toller Trick, oder? Jetzt müssen wir nicht 5 Jahre warten oder wann auch immer du endlich mit deinem nächsten Projekt fertig wirst. Jetzt haben wir uns hier einen kleinen Trick zurechtgelegt. So kann man es machen. Wunderbar. Also, bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, mach's gut.
Das war Sven Mörs zu Deutschlands letzten Paradiesen, Teil 1. Wie schon angekündigt, in der nächsten Folge geht es weiter. Mindestens genauso schön wie der erste Teil solltet ihr euch keinesfalls entgehen lassen. Ganz lieben Dank für eure Zeit. Ganz lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.